Herzlich willkommen zu Hörschutz, dem Podcast der Berufsgenossenschaft Holz und Metall. Thomas Ulmer ist mein Name. Ich bin stellvertretender Pressesprecher der BGHM und habe mir heute als Gast Dr. Matthias Umbreit eingeladen. Er ist unser Fachmann, wenn es um das Thema Robotik geht. Konkret möchte ich heute mit Herrn Dr. Umbreit über das Thema kollaborierende Roboter sprechen. Ein Begriff, der vielleicht nicht ganz so bekannt und geläufig ist. Wenn man an Industrieroboter beispielsweise denkt, da kann man sich dann noch eher etwas drunter vorstellen. Aber kollaborierende Roboter unterscheiden sich von klassischen Industrierobotern. Worin genau? Darüber werden wir gleich reden. Ebenso werden wir darüber reden, welche Aspekte sich mit dieser neuen Technologie im Hinblick auf sicheres und gesundes Arbeiten verbinden oder damit in Verbindung stehen, welche Aspekte da zu berücksichtigen sind und welche Risiken, aber auch welche Chancen diese neue Technologie mit sich bringt. Insofern freue ich mich sehr auf diese Podcast-Folge und sage herzlich willkommen und schönen guten Morgen, Herr Dr. Umbreit. Ich freue mich, dass Sie heute hier zu Gast sind.
Ja, guten Morgen, Herr Ulmer. Ich freue mich ganz genauso wie Sie auf diesen Podcast. Und ich bin ganz gespannt und ja, freue mich aber drauf, auch über diese, wie Sie sagen, interessante Thema mit Ihnen zu reden.
Was mich natürlich umgetrieben hat, ist, ich wollte Sie schon immer mal fragen, wann Sie zum ersten Mal mit kollaborierenden Robotern sozusagen in Berührung gekommen sind.
Ja, sagen wir mal so, das Thema Robotik betreue ich hier bei der BGHM und bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, der DGUV, schon länger. Die Sicherheit von Robotern und Industrieroboteranlagen und wenn man so will, eigentlich von Anbeginn an, solange ich bei der Berufsgenossenschaft tätig bin, seit 1991 mittlerweile.
Oh, okay.
Vorher meinen Berufseinstieg hatte ich auf einer Schiffswerft. Und hatte mich dann auch später mit der Automation von Containerkranen beschäftigt. Ja, und ein automatischer Containerkran ist, wenn man so will, das ist sowas Ähnliches wie ein Industrieroboter, nur viel größer. Mhm. Aber ehrlicherweise muss man sagen, also das Thema Sicherheit von Robotern und auch den kollaborierenden Robotern dann erst bei der Berufsgenossenschaft in den 1990er Jahren.
Mhm. Also kann man schon sagen, dass kollaborierende Roboter jetzt noch nicht so ganz neu sind? Also wenn Sie sagen 1990er Jahre, das waren wahrscheinlich dann so die Anfänge.
Das waren die klassischen Industrieroboter noch in den 1990er Jahren, die aber auch heute noch, das werden wir ja dann in unserem Gespräch dann auch weiter sehen und erarbeiten, die auch heute noch voll und ganz ihre Berechtigung haben. Die sind überhaupt nicht wegzudenken aus der Industrie. Die Kollaborierenden, also die mit dem Menschen zusammenarbeiten, sagt ja der Name aus, kamen, sagen wir mal so, in den 2010er Jahren, begann das ungefähr. Ne?
Jetzt ist ja Roboter nicht gleich Roboter. Also ich weiß das noch sehr genau. Ich war mal im Zuge eines Schulbesuchs bei der Firma Opel und habe mir dann die automatischen Roboterstraßen da angucken können. Weniger Leute, ab und zu mal ein Techniker dann nach dem Rechten gesehen hat und das war es dann im Prinzip. Also wie gesagt, kaum mehr Menschen am Band, aber das sind ja eher diese klassischen Industrieroboter. Und wo tut sich jetzt an dieser Stelle der Unterschied auf zwischen einem klassischen Industrieroboter und einem kollaborierenden Roboter? Das ist, glaube ich, vielen Menschen gar nicht so bewusst.
Mhm. Ja, da haben Sie einen sehr guten Anknüpfungspunkt gefunden, wenn Sie sagen Automobilindustrie. Denn gerade die Autoindustrie ist ja, von Anbeginn an das Zugpferd, will ich mal sagen, für die Robotik schlechthin. Ne? Henry Ford letztlich hat mit dem Automobil begonnen und auch in Amerika letztlich wurde die Automation der Autoproduktion praktisch in die Wege geleitet und dann natürlich auch in Europa. Und mit der weiteren Automation der Autoindustrie kam auch immer weiter die Robotik und ist von dort aus dann natürlich auch in andere Industriezweige dann praktisch übergegangen. Das ist letztlich eben der Ausgangspunkt und der wird auch so seine weitere Berechtigung haben. Aber wie gesagt, die kollaborierende Robotik ist letztlich eine zusätzliche Nische, die sich plötzlich aufgetan hat. Denn auch, wie Sie es selber beobachtet haben, in der Autoindustrie ist sehr viel automatisiert. Sie finden in einigen Produktionsbereichen kaum noch Mitarbeiter, außer für Überwachungs- und Steuerungsaufgaben, aber wenig Handarbeitsplätze. Aber dann schauen Sie vielleicht plötzlich in andere, auch in der Autoindustrie, in andere Arbeitsbereiche, wie zum Beispiel die Endmontage, da finden Sie noch sehr viel Handarbeit. Ja, da müssen Teile eingeklipst werden, es müssen Teile, sagen wir mal, manuell im Motorraum montiert werden, im Armaturenbrett etc. müssen Dinge montiert und angebracht werden und so weiter. Und da findet noch viel Handarbeit statt. Und das ist etwas, wo die kollaborierende Robotik, letztlich die mit den Menschen zusammenarbeitet, eine neue Nische gefunden hat, in der wir auch sehen, dass es uns als Versicherungsträger auch weiterbringt, wenn zum Beispiel sehr unergonomische Arbeitsplätze dann letztlich durch diese Technologie unterstützt werden, indem sie den Menschen einfach helfen, bestimmte Arbeitsprozesse eben einfacher und leichter zu gestalten.
Ja, wenn Sie von Nische sprechen, impliziert das ja gewissermaßen, also es wird kein Massenphänomen. Gehe ich da recht in der Annahme?
Das wird kein Massenphänomen und vielleicht stellen Sie ja auch noch die Frage nach der Anzahl dieser Systeme, die wir haben. Ich habe auch kurz vor unserem Gespräch nochmal kurz nachgeschaut. Je nachdem, wen Sie fragen, Herr Ulmer, bekommen Sie unterschiedliche Zahlen.
Okay.
Fragen Sie die Hersteller und Lieferanten, die sehen das natürlich aus einem anderen Blickwinkel als die Anwender. Und wenn Sie die Arbeitsschützer fragen, die sehen es wieder aus einem anderen Blickwinkel. Und die letztlich muss man auch sehen, dass derzeit viele von diesen kollaborierenden Robotersystemen, die also mit den Menschen zusammenarbeiten, sehr viele auch noch in den Firmen im Bereich Versuch und Erprobung eingesetzt werden.
Ja. Ja,
da muss man auch nochmal differenzieren, wie viele Anlagen sind tatsächlich in der Produktion.
Mhm.
Ja. Und da muss man vielleicht sagen, ja okay, es sind vielleicht einige hundert, einige tausend in Deutschland, während wir bei den bestehenden Industrieroboteranlagen so um die 150.000, 160.000 sind. Ne? Mhm. Also da ist noch eine große Lücke dazwischen, die sich auch in den nächsten Jahren nicht auflösen wird. Ne? Weil auch diese Systeme, wir kommen ja sicher noch gleich dazu, aufgrund ihrer Eigenschaften auch nicht dasselbe können wie große Industrieroboteranlagen.
Ja. Ja, das ist natürlich eine Steilvorlage für mich. Sie hatten es selber erwähnt vorhin, dass kollaborierende Roboter potenziell also die Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten bei der Arbeit verbessern können. Stichwort Ergonomie. Wie sieht es denn damit aus?
Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort, Herr Ulmer, das Sie mir da gegeben haben, weil wie wir vorhin schon angesprochen haben, haben wir hier eine Möglichkeit, nicht den Arbeitsplatz letztlich zu ersetzen, sondern den Arbeitsplatz zu unterstützen. Das heißt also, diese Roboter, das sind ja keine Roboter, die hier, sagen wir mal, 300 Kilo heben können von der Traglast her, sondern wir bewegen uns im Bereich Traglast 5 bis 10, 15 Kilo, so etwas. Ja? Daher auch der Begriff sogenannte Leichtbauroboter. Und diese Roboter sind halt in der Lage, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin im Betrieb eben in ihrer manuellen Tätigkeit zu unterstützen. Also wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ständig in eine Kiste greifen muss, um einen Teil zu entnehmen und es im Fahrzeug zu montieren, dann kann zum Beispiel der Roboter diesen einen unergonomischen Arbeitsschritt übernehmen. Hilft den Beschäftigten, hilft uns als Unfallversicherungsträger natürlich auch. Letztlich ist es natürlich auch ein Kostenfaktor. Das muss man auch sehen, wenn die Mitarbeiter nicht krank werden.
Mhm. Ja. Ein altes Sprichwort sagt, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Wie sieht es denn mit den neuen Gefährdungen im Hinblick auf kollaborierenden Robotern aus? Was ist da die Herausforderung für den Arbeitsschutz?
Ja, Herr Ulmer, da haben Sie natürlich ein wahres Wort gesprochen. Wo Licht ist, ist auch Schatten, das ist ganz klar. Auch ein Punkt, was man leider sagen muss, der auch vielleicht von dem einen oder anderen Betrieb schnell mal übersehen wird, weil ganz einfach die Denke, ja, was erwarte ich von einem Roboter, wird von den bekannten Systemen einfach auf die kollaborierenden übertragen. Ne? Also der ist schnell, der ist flink, der hebt Teile dorthin, wo sie hin sollen und so weiter. ohne vielleicht zu überlegen, naja, welche, na, ich sag's mal in Anführungszeichen, Nachteile hat die neue Technologie oder welche Einschränkungen, ist vielleicht besser gesagt. Ja, und es ist in der Tat so, das kann sich eigentlich jeder ausmalen, wenn man mal genau darüber nachdenkt. Ein Roboter, der ohne Schutzzaun daherkommt, der bei dem ich die Möglichkeit habe, ständig in den sogenannten Gefahrbereich eingreifen zu können. Da muss man natürlich sich auch überlegen, was muss ich tun, damit die Mitarbeiter dabei dadurch nicht verletzt werden. Mhm. Und ja, da glaube ich, dass wir als Berufsgenossenschaft, als Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung auch sehr viel getan haben, die Datenbasis, also die Grenzwertebasis, insbesondere für Kraft und Druck, eben zu entwickeln. Mhm. Und damit eben Menschen nicht verletzt werden,
wenn ich kurz,
diese Dinge eben ja, zu erforschen.
Ja, ja, das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Wie haben Sie denn diese Grenzwerte ermittelt? Wie ging denn das vor sich? Also ich erinnere das noch selber von einem Messeauftritt, wo wir uns auch nochmal persönlich ausgetauscht haben. Vielleicht erzählen Sie das mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Das mache ich gern. Letztlich vielleicht das gerade noch abzuschließen, wir haben letztlich diese Grenzwertesituation, was Kraft und Druck anbelangt, führt eben dazu, dass auch die Geschwindigkeit eingeschränkt ist. Ne? Ah. Das heißt also, ja, klassische Industrieroboter haben heute Geschwindigkeiten bis zu 10 Meter pro Sekunde am TCP. Und wenn man jetzt, also das ist der Tool Center Point, die Werkzeugaufnahme, und hier sind wir weit darunter. Ne? Mhm. Also das ist also im Bereich der Annäherung an die Bauteile sind wir bei 150, 200 Millimeter pro Sekunde. Ne? Und Das sind natürlich Dinge, die eben für einen Unternehmer ganz wichtig sind, ne? Dass er weiß, okay, wo an was muss ich denken, wenn ich so etwas einsetzen will. Jetzt aber, Herr Ulmer, wie war es noch? Ich muss nochmal zurückkommen auf die
Ermittlung der Grenzwerte vonstatten ging.
Das ging anfangs etwas holprig vonstatten, um es mal so zu sagen. denn die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, auch das Institut für Arbeitsschutz, was ja dort mit angeschlossen ist, wir waren natürlich anfangs alle sehr optimistisch, haben einfach geglaubt, naja, wir schauen mal ein bisschen in den Datenbanken, was gibt es da von Crashtests und so weiter. Und schon haben wir da eine Grenzwertsituation, ein Grenzwerttabellenwerk, wie auch immer. Ja, aber da wurden wir leider enttäuscht. Denn diese Daten, die dort vorhanden sind oder vorhanden waren, beziehen sich auf Tote, Schwerverletzte, ne? Autounfälle. Mhm. Ist ja eigentlich auch, ne, wenn man genau drüber nachdenkt, eigentlich logisch. Ja. Bei einem Autounfall, um sagen wir mal die Folgen zu ermitteln, wie muss man ein Auto anders konstruieren, da denkt niemand ja an Schmerz. Ne? So weit ist man noch nicht. Ne? Und hier im Bereich der Beschäftigten in Betrieben, haben wir eine ganz andere Situation. Das heißt also, was sich dann später auch herausgestellt hat, dort ist die Schmerzeintrittsschwelle die absolute Grenze.
Ah.
Ja? Und da gab es überhaupt keine Forschungen. Ne? Das heißt also, wir mussten da komplett bei Null anfangen. Und da sind wir auch dem Institut für Arbeitsschutz sehr dankbar. Auch die Institute, die mit uns zusammengearbeitet haben, Uni Mainz, IFR Fraunhofer, Magdeburg etc. Und da haben wir über Jahre, glaube ich, doch sehr gute Pionierarbeit geleistet. Die BGAN natürlich, was letztlich auch weltweit dann Anerkennung gefunden hat und in die internationale Normung für diese Systeme übernommen wurde.
Ich stelle mir das relativ schwierig vor. Jeder Mensch hat ja ein unterschiedliches Schmerzempfinden. Also gefühlt stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor, da einen Mittelwert zu bilden, oder?
Genau, das ist natürlich richtig. Ich hatte auch vergessen zu erwähnen gerade, dass wir diese Untersuchung mit Probanden durchgeführt haben. Mhm. Also im ersten Anlauf wurden 100 Probanden, um tatsächlich, wie Sie sagen, eben auch einen Mittelwert zu finden. Mhm. Denn die Schmerzempfindungen der Menschen sind halt unterschiedlich. Ne? Einer ist vielleicht richtig hart gesotten und sagt jetzt erst im letzten Moment, aua, ein anderer vielleicht nicht so. Ne? Und das ist letztlich dann auch auf wissenschaftlicher Basis untersucht worden und mit einer großen Anzahl von Probanden, sodass das Ganze eben auch fundiert ist und eben auch ja, reproduzierbar wissenschaftlich belegt ist.
Ich komme nochmal zurück zu dem Aspekt des Unternehmers. Wenn ich jetzt ein Unternehmer wäre, was würden Sie mir empfehlen aus Sicht der Berufsgenossenschaft Holz und Metall, Auf welche Aspekte soll ich achten, wenn ich mit dem Gedanken spiele, mir einen kollaborierenden Roboter anzuschaffen? Und vor allen Dingen, Sie hatten es ja schon erwähnt, dass man diese Fehleinschätzung vermeidet. Mhm. Was wären Ihre Ratschläge? Ich meine, wir bieten ja auch sicherlich Unterstützung den Unternehmerinnen und Unternehmern an. Mhm. Könnten Sie dazu ein paar Sätze sagen?
Ja, Herr Ulmer, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist auch ein großer Schwerpunkt unserer Beratungen in den Betrieben, die wir als DGUV und WGHM durchführen, dass wir die Unternehmer eben beraten dahingehend, was müssen sie bedenken, wenn sie ein solches System einsetzen. Und sie müssen auf alle Fälle sich vorher informieren. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, zum Beispiel bei uns oder auch bei anderen Stellen, die sich damit auskennen, welche Beschränkungen existieren hinsichtlich der Geschwindigkeit, hinsichtlich der Traglast zum Beispiel und auch daraus schlussfolgernd, welche Sicherheitsfunktionen benötigt das System. Ja, denn man muss auch sagen, dass gerade bei diesen kollaborierenden Robotern oder auch, wie ich vorhin schon sagte, sogenannte Leichtbauroboter, gibt es doch einen beachtlichen Markt inzwischen. Mhm. Der ist auch bei jeder Messe wiederum erweitert sich dieser Markt. Es gibt auf der ganzen Welt mittlerweile Hersteller, die diese Roboter produzieren, anbieten, auch sehr viele aus Asien inzwischen. Und ja, jeder dieses Typs Roboter, der eben für die Kollaboration geeignet sein soll, hat seine Eigenschaften in Reichweite, Traglast und so weiter, Geschwindigkeit, aber eben auch in der Sicherheit. Ne? Das ist wie mit einem Auto. Ne? Mhm. Sie können sich ein sehr hochpreisiges Auto kaufen mit sehr viel Sicherheit, aber auch ein sehr geringpreisiges Auto, was Ihnen nicht so viel Sicherheit bietet. Ja? Mhm. Und das müssen Sie sich eben vorher überlegen, welche Sicherheitsfunktionen benötige ich für welche Applikation. Nur dann sollte man eben auch wirklich herangehen, eine solche Anlage zu bauen.
Mhm. Wie flexibel sind eigentlich solche Anlagen? Ich möchte ja nicht nur für eine spezielle Anwendung eine Maschine extra anschaffen, gerade wenn sie auch ein bisschen höherpreisiger ist oder sein sollte. Inwieweit ist denn so ein Roboter individuell anpassbar?
Ja, das ist auch eine sehr oft gestellte Frage, weil auch mit dem Stichwort kleinere Losgrößen in den Betrieben, Flexibilität, ist der Wunsch vieler Unternehmer, eben dahingehend ein solches System eben nicht nur für ein Bauteil, immer dasselbe Bauteil einsetzen zu können und auch für immer denselben Arbeitsplatz, sondern dort auch flexibel zu sein. Da muss man allerdings auch einschränkend sagen, es ist nicht ganz so einfach. Ne? Denn Sie müssen sich einfach nur vorstellen, ja, ein bestimmtes Bauteil hat eine bestimmte Geometrie, bestimmte Ecken, Kanten, Scharfkantigkeit etc., Gewicht. Mhm. Und das spielt natürlich bei dieser Betrachtung der biomechanischen Grenzwerte, die wir vorhin angesprochen haben, wie groß ist jetzt der Druck bei einem Kontakt mit dem Menschen, eine ganz wichtige Rolle. Ne? Das heißt also, wenn die Bauteile sehr, sehr ähnlich sind, dann kann man vielleicht so einen Weg gehen, ja, dass man einen Roboter ohne großen Aufwand auch an mehreren Arbeitsplätzen einsetzt. Wenn die Bauteile, die Vorrichtungen etc., die Arbeitsumgebung aber doch anders sind und sehr schwerwiegend anders, sage ich mal, ja, umso schwieriger wird es, sagen wir mal, das Robotersystem auch an einem anderen Arbeitsplatz einzusetzen. Und dann kommen wir eben auch an den Stichpunkt CE, an das Stichwort CE-Konformität, ne, mhm. was wir sicherlich auch noch ansprechen im Rahmen dieses Gesprächs. Oder jetzt, ja. jetzt haben wir es gerade angesprochen.
Sie nehmen mir quasi die Frage vorweg.
Und ja, das bedingt dann letztlich, man muss diese CE-Bewertung, Risikobewertung dann eben nochmal erneut durchführen. Mhm. Ja. Was aber auch möglich ist. Ne? Also das sind alles Dinge, die muss man nicht von vornherein ausschließen. Mhm. Also auch sowas kann man wiederholt durchführen. Man kann diese Messung wiederholt durchführen und so weiter. Also davor muss man sich nicht unbedingt scheuen. Man muss es nur wissen.
Mhm. Und wenn mir dieses Wissen fehlen sollte als Unternehmer, dann kann ich natürlich mich an die BGHM wenden, wenn ich Mitglied bin.
Genau, das ist also letztlich unsere Aufgabe. Die Unternehmen sind ja einer bestimmten Berufsgenossenschaft zugeordnet. Wir hier bei der BGHM sind eine der größten Berufsgenossenschaften mit sehr vielen Mitgliedsbetrieben. Und aufgrund dessen sind in den Präventionsleistungen eben auch die Beratungen mit enthalten. Das heißt also, wir beraten die Unternehmer, die Unternehmen, auch in dieser Frage, ja, wie sie eben ein solches System sicher bekommen und sicher an den Benutzer übergeben können. Aber ich spinne den Bogen auch nochmal weiter mit dem Hut der DGUV, den ich jetzt mal aufsetze, ja. Symbolisch.
Ja.
Betreuen wir das Thema Robotik ja auch für andere Berufsgenossenschaften, die ja ebenfalls Beiträge zahlen an ihre Berufsgenossenschaft. Ich sage einfach nur mal BGE, TEM, BGRCI, VBG und so weiter. Und auch dort sind Beratungen durch die DGUV dann letztlich zu diesem Thema möglich.
Wenn wir jetzt uns noch mal erinnern, Sie sagten, die 2010er Jahre kam diese Technologie so richtig auf. Wie begleitet die BGHM diese Technologie, damit sie eben zum erfolgreichen Modell werden kann? Ich meine, sie spielt uns ja in die Karten. Unser Anliegen ist ja, die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu unterstützen in den Mitgliedsbetrieben und dafür zu sorgen, dass das eben möglich ist. Wo sind denn da so die großen To-Dos sozusagen für die Zukunft?
Ja. Ja, wir haben ja, wie wir das jetzt im Laufe des Gesprächs ein klein bisschen umrissen haben, im Bereich der Forschung schon einiges getan. Wir wollen aber dort auch nicht die Hände in den Schoß legen, denn wir haben ja schon einige Lücken auch angesprochen, die wir doch ganz klar sehen. Wir wollen diesen Systemen letztlich zum Erfolg verhelfen, weil wir ja sehen, dass auch unsere Beschäftigten in den Betrieben dadurch Entlastung erfahren können, gerade im Bereich Rücken-Skeletterkrankungen zum Beispiel, was eine ganz große Baustelle der Berufsgenossenschaften ist. Und deshalb, sagen wir mal, sind wir immer wieder enttäuscht, wenn vielleicht ein Unternehmen so einen Anlauf nimmt, so ein System einzusetzen, dann aber doch vielleicht die gesamte Planungssituation falsch eingeschätzt hat und am Ende ja letztlich das Ganze nicht zum Erfolg wird, weil bestimmte Randparameter einfach zu wenig Beachtung gefunden haben, wie Geschwindigkeit, Traglast, Bauteilgeometrie und so weiter. Und hier haben wir noch ein laufendes Forschungsprojekt, das ist die sogenannte digitale Gefahrenprävention, kurz DigiPrev. Was verbirgt sich dahinter? Das ist letzten Endes ein Planungstool, was rein browserbasiert ist, das heißt also für jedermann zugänglich. Das haben wir jetzt entwickelt, gemeinsam mit dem IFF Fraunhofer. Und dieses Planungstool wird es sehr stark erleichtern, anhand der Planungsdaten, die das Unternehmen hat, wie Bauteilgeometrie, Geschwindigkeit, Abmessungen, Gewicht und so weiter. Roboterdaten natürlich auch, die dort einfließen, das Gewicht des Roboters, die Geschwindigkeit des Roboters, zu sagen, ja, okay, eine solche Anwendung ist in diesem Rahmen durchführbar oder sie ist nicht durchführbar und was muss ich ändern, damit sie durchführbar wird. Mhm. Ja, das heißt also, diese Messungen der biomechanischen Grenzwerte wird noch nicht ganz entfallen können, aber wir werden uns mit so einem Tool sehr stark daran annähern und geben dem Unternehmen sehr viel mehr Sicherheit, dass es in der Lage ist, tatsächlich ein solches Projekt umzusetzen.
Das ist eine sehr schöne Überleitung zum Ende hin. Denn was mich brennend interessieren würde, der berühmte Blick in die Glaskugel, in die Zukunft. Wo werden wir in 10 Jahren stehen mit dieser Technologie? Was meinen Sie dazu?
Ja, der Blick in die Glaskugel. Wir sind ja wahrscheinlich nicht die zwei Einzigen, die einen Blick in die Glaskugel wagen für diese Technologie. Das heißt also, da haben sich auch schon viele andere vor uns versucht und dementsprechend sind auch die Ergebnisse, um es mal so zu sagen. Ja, aber mit der Erfahrung, wir können es ja einfach mal versuchen mit der Erfahrung, die wir haben als Arbeitsschützer. Und dort, ich will nicht sagen, dass es vielleicht pessimistischer ist oder sagen wir mal weniger oder wie auch immer. Aber wir werden wahrscheinlich nicht dieselbe Prognose aufmachen wie manche Medien vielleicht, die jetzt sagen, ja okay, das wird alles unermesslich in die Höhe schnellen und die klassische Industrierobotik wird komplett abgelöst und so weiter. Das wird nicht der Fall sein. Das ist also aus unserer Erfahrung jedenfalls wird das nicht der Fall sein. Einfach allein aus dem Grund heraus, wie ich es eingangs auch schon sagte, die Geschwindigkeiten, die Traglasten, auch die Prozesszuverlässigkeit eines klassischen Industrierobotersystems wird auf lange Sicht nicht dadurch abgelöst werden können durch diese Technologie der kollaborierenden Robotersysteme. Aber, wie wir eingangs ja auch schon sagten, wir haben hier eine Nische, die ganz neue Automationsgebiete erschließt. Ja, also die Unterstützung manueller Tätigkeiten, was die klassische Industrieroboter überhaupt nicht konnte bisher. Ne? Und das wird sich auch aus unserer Sicht sehr weiterentwickeln, auch mit unserer Unterstützung, digitales Planungstool, wie ich es vorhin schon sagte, sodass wir, ja, also ich glaube, zwar eine Nische haben, aber eine wachsende Nische.
Ja, ein, wie ich finde, sehr gelungenes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Dr. Umbreit, dass Sie heute bei Hörschutz zu Gast gewesen sind. Wer mehr zu dem eben erwähnten digitalen Planungstool erfahren möchte, besucht am besten die Homepage dazu. Die finden Sie unter www.cobotplaner.de, Cobot mit C vorne geschrieben. Und weitere Informationen von der BGHM zum Thema Robotik finden Sie beispielsweise bei uns auf der Homepage bghm.de, Webcode 462. Das war es für heute von Hörschutz. Ich sage Ihnen bis zum nächsten Mal und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.